Ja, also ich bin eigentlich ganz froh, weil normalerweise, wenn man in Deutschland über die politische Lage redet, hat man immer nur Düsteres zu berichten. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass mit den Entwicklungen, die jetzt in den letzten Tagen und vielleicht auch Wochen stattgefunden haben, ich zum ersten Mal seit langer, langer Zeit die Perspektive sehe, dass Deutschland wirklich etwas in der Geschichte bewegen kann. Und zwar denke ich mal, dass der Widerstand in Deutschland einerseits gegen die Eskalation Russland gegenüber, wo also doch jetzt in der letzten Zeit viele Institutionen gegen die Sanktionen rausgekommen sind oder gegen überhaupt die Konfrontation. Also zum Beispiel ein sehr breites Spektrum von Industrievertretern, von Top-Managern großer Firmen, aber auch von der politischen Landschaft, also von rechts bis links, sind also doch einige Leute wirklich rausgekommen und haben gesagt, das ist völlig falsch, was da läuft. Das ist zwar noch nicht die Lösung, das ist mir schon klar, aber das ist zum ersten Mal seit langer, langer Zeit, dass überhaupt irgendjemand in Deutschland eine Position bezieht, die nicht identisch ist mit der NATO oder den Positionen der US-Regierung oder der britischen Regierung. Und das ist natürlich etwas, was absolut nicht ausreicht, aber was das Potenzial gibt, und das ist auch das Ziel unserer Wahlkampagne für die nächsten 8 Wochen, dass wir wirklich Deutschland auf den Kurs bringen, den Frieden zu sichern, diese elende NATO-Eskalation zu stoppen und im Grunde auch eine völlig andere Lösung für die Krise zu bewerkstelligen. Und ich werde da gleich noch näher drauf eingehen. Aber ganz, ganz wichtig in dem Kontext ist natürlich der Besuch von Xi Jinping, dem chinesischen Staatspräsidenten, und der Tatsache, dass die beiden Regierungen eine strategische Partnerschaft beschlossen haben, die also sehr viele Bereiche der Kooperation betreffen. Und wenn Deutschland und China zusammenarbeiten, dann ist das eine neue Komponente in der Weltsituation, die wirklich einen Anpack bietet, auch andere Lösungen durchzusetzen. Immerhin ist die neue Seidenstraße, die der Präsident Xi Jinping zur strategischen Priorität Chinas erklärt hat, das ist das Programm der Büso. Also ich sage das also wirklich also nicht ohne Grund, und ich werde das gleich erklären. Aber das ist natürlich die Möglichkeit, praktisch dieser amerikanisch-britisch-EU-NATO-Konfrontation gegenüber Russland da doch eine andere Dynamik reinzubringen, die eben basiert auf ökonomischer Zusammenarbeit und die natürlich auch das Verhältnis mit Russland positiv beeindruckt. Und um das mal gleich vorwegzunehmen, was der Xi Jinping in seiner Rede, ich glaube, es war hier in Berlin, betont hat, dass ja China und Deutschland beides Staaten sind, die erfolgreiche Wirtschaftswunder gemacht haben. Und das ist nun wirklich sehr wichtig, sich daran zu erinnern. Deutschland hat das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Deutschland aus dem Trümmerfeld zur führenden Wirtschaftsnation oder einer der führenden Wirtschaftsnationen aufgebaut. Und China hat ebenfalls, man kann fast sagen, auch aus dem Trümmerfeld, nämlich dem Trümmerfeld der Kulturrevolution, die gigantischste Wirtschaftsentwicklung gemacht, die irgendein Land auf diesem Planeten je vollzogen hat. Und das ist natürlich eine ganz gute Perspektive. Aber nochmal, warum messe ich dem so große Bedeutung zu? Wir stehen am Rande des potenziellen dritten thermonuklearen Atomkriegs. Und diese Kriegsgefahr kommt primär daraus, dass eben das gesamte transatlantische Finanzsystem vor der Implosion steht. Das heißt, es sind eigentlich sowohl die Wall Street, die City of London und alle Großbanken der Eurozone hoffnungslos bankrott. Und das ist jetzt also ein Riesenthema. weil gerade vor ein, zwei Wochen haben die Staatschefs Europas das sogenannte Bail-In-Gesetz unterzeichnet. Also für diejenigen, die nicht wissen, was ein Bail-In ist. Wir hatten ja 2008 den Kollaps von Lehman Brothers und AIG. Und damals war für einige Wochen die totale Panik. Und alle dachten, das führt jetzt auf der Stelle zur Desintegration des gesamten Weltfinanzsystems. Also damals war die Aufregung so groß, dass zum Beispiel selbst Sarkozy sprach davon, dass man dringend ein neues Bretton-Woods-System einrichten müsste. Und das dauerte so ein paar Wochen und dann aber leider schon zwei Monate später bei dem ersten G20-Gipfel in Washington war das alles vergessen und man hat dann die Rettungspakete beschlossen, wobei der englische Ausdruck lautet eben Bailout. Ja, das heißt, dass der Steuerzahler quasi die privaten Zockerschulden durch Steuergelder rettet, also die Banken praktisch rettet. Und das hat man ja mehrfach gemacht, sowohl in den USA als auch in Europa. Und niemand weiß so ganz genau, aber man hat einige zweistellige Billionenbeträge da reingepumpt. Und das ist natürlich jetzt eine hyperinflationäre Liquiditätsblase, die im System noch in gewisser Weise drin sitzt. Dann hat man natürlich dazu dieses Quantitative Easing gemacht, also elektronisches Geld gedruckt, indem man einfach Liquidität gepumpt hat. Zuletzt war es ja 85 Milliarden Dollar pro Monat seitens der Fed. Und dann hat man das so allmählich zurückgefahren, weil natürlich die Hyperinflation trotz Deflation, die auch da ist, trotzdem ist diese Liquiditätsblase im System eben vorhanden. Und dann war eben die Diskussion, kann man dieses Quantitative Easing zurückfahren oder erzeugt das die Desintegration? Und das ging so hin und her. Und viele haben eben gesagt, nein, man kann das überhaupt nicht, weil wenn man anfängt, die Menge von Liquidität, die man zusätzlich ins System reinpumpt, zurückfährt, dann kommt es zu dem negativen Deleveraging, also quasi, wenn die Derivatblase, die braucht praktisch immer einen Zufluss von Liquidität. Und wenn man das zurückfährt, dann kommt es eben zu so einem negativen Kettenreaktion, Kollaps. Und deshalb war also immer die Diskussion, man kann das eigentlich gar nicht machen. Das haben sie natürlich begrenzt begonnen, indem man erst die von 85 auf 75 und jetzt auf 65 Milliarden im Monat zurückgefahren hat. Und natürlich sind dann die Währungen der sogenannten Schwellenländer eingebrochen. Und jetzt ist es eben so, dass die Stresstests, die sowohl von der Fed gemacht wurden, gezeigt haben, dass also die Banken in einem viel schlechteren Zustand sind als zugegeben. Die Citicorp ist kurz vorm Kollaps, aber eben auch die EZB ist ja dabei, bis Herbst diesen Stresstest für die europäischen Banken zu machen. Und da hat Standard & Poor quasi eine Warnung gemacht, alle Banken abzuwerten, weil man erwartet, dass also viele davon das nicht überleben werden. Aber das sind nur die oberflächlichen Beschreibungen, weil das Bail-In, was dann beschlossen worden ist, bedeutet praktisch, dass eben nach dem Zypern-Modell die offizielle Linie ist, ja, man kann ja den Steuerzahler nicht immer also zur Last nicht immer ranziehen, sondern man muss jetzt auch die Banken und die Konteninhaber, die müssen selber für die Probleme aufkommen. Ja, das haben wir in Zypern gesehen. Da hat man eben alle Einlagen über 100.000 Euro mit einem sogenannten Haarschnitt versehen. Und das führte dann dazu, dass ungefähr die Hälfte dieser Konten gepfändet wurden. Also eine ziemlich brutale Enteignung. Das hat in Zypern zu einem absoluten Kollaps der Realwirtschaft geführt. Und wenn man das anwendet in der gesamten transatlantischen Region, in den USA und in Europa, dann würde das zum totalen Kollaps der Realwirtschaft führen und zu einem Finanzkollaps. Und mein Ehemann Lynn LaRouche, der also in seinen Prognosen, was die Finanzsituation angeht, immer absolut richtig gelegen hat, der sagte, das ist zu vergleichen mit einem Aufzug, im 70. Stockwerk eines Wolkenkratzers, wo das Kabel reißt und wo dann dieser Aufzug, diese Kabine ungebremst nach unten stürzt, wenn man dieses Bail-in macht. Das heißt, wenn man jetzt einen Haarschnitt macht, also quasi um diese Too-Big-to-Fail-Banken zu retten, dann reicht alles, was an Konteninhalten da ist, Geschäftskonten, private Konten, Bankaktien, Bankanleihen, all das reicht nicht, weil das ausstehende Derivatkontrakte-Paket ist 1,4 Billiarden. Also das sind 1.400 Billionen. Das heißt, es ist eine Summe, die ist vollkommen lächerlich und wie gesagt übersteigt um einige Größenordnungen alles, was an Einlagen und so weiter überhaupt vorhanden ist. Und das ist auch die Absicht, weil die Leute, die jetzt diese kontrollierte Umorganisierung wollen, die wollen natürlich, dass hinterher nur einige wenige Banken da sind und damit ein neues Finanzsystem, was aber dann wirklich von im Grunde den Leuten kontrolliert wird. Da hat ja die Oxfam vor 2 Monaten einen Bericht veröffentlicht, dass 85 Personen genauso viel Besitz haben wie 3,5 Milliarden Menschen. Also 85 Individuen besitzen genauso viel wie die Hälfte der Menschheit. Und es gibt eben Leute, die würden diesen Zustand gerne zementieren und die würden gerne, dass das so bleibt. Egal, was mit den Milliarden Menschen passiert, die wollen ihre Privilegien behalten. Okay, und jetzt ist es die Tatsache, dass dieser Kollaps ansteht, warum praktisch ein Mechanismus, der seit dem Kollaps der Sowjetunion im Gang ist, nämlich die Einkreisung Russlands und Chinas zu dem Punkt des potenziellen Krieges führt. Weil als die Sowjetunion sich zwischen 89 und 91 allmählich aufgelöst hat, da haben wir ja ein Konzept gehabt für eine neue Friedensordnung, weil der Kommunismus war weg, es gab keinen Gegner mehr, man hätte also sehr einfach eine neue Friedensordnung etablieren können. Wir haben das damals mit unserem Vorschlag der Eurasischen Landbrücke gemacht. Das war die Idee, dass man die Bevölkerungs- und Industriezentren Europas mit denen Asiens durch sogenannte Infrastrukturkorridore entwickelt. Und das wäre also absolut möglich gewesen, das zu machen, weil der eiserne Vorhang war weg. Man hätte also wunderbar die wirtschaftliche Kooperation forcieren können. Aber leider war es eben so, dass damals in Amerika der Bush Senior da war und mit ihm die Neocons. Und die haben eben beschlossen, praktisch ein Weltreich zu entwickeln, was später als Globalisierung bekannt wurde oder was die Leute Globalisierung nennen, was aber im Grunde die Idee war, dass man alle Regierungen, die sich diesem extrem ungezügelten System der freien Marktwirtschaft nicht unterwerfen, dass man die durch Regimewechsel beiseite räumt. Das hat der Bush Senior damals beschlossen mit der New American Century Doctrine. Die wurde also unter anderem von solchen Leuten geschrieben wie Robert Kagan, also ein ganz bekannter Neocon, der auch der Ehemann ist von einer ebenfalls nicht unbekannten Dame namens Victoria Nuland, die also vor kurzem in Kiew oder in der Ukraine da mit der etwas vulgären Aussage gegenüber der EU bekannt geworden ist. Aber die ist verheiratet mit diesem Robert Kagan. Und die haben eben die Idee gehabt, dass auf der Basis der angloamerikanischen Sonderbeziehung, also zwischen Bush Senior und Margaret Thatcher, praktisch man so ein Weltreich macht. Und dann später hat der Bush Junior von der Achse des Bösen gesprochen, also Saddam Hussein, Gaddafi, Assad, Iran, Nordkorea. Ja, und dann war zum Glück eine gewisse Unterbrechung in den 8 Jahren Clinton-Administration, der so eine Mischform gemacht hat, aber jedenfalls nicht diese Idee von Empire hatte. Aber dann kamen eben 2 Bush-Junior-Administrationen und inzwischen fast 1,5 Obama-Administrationen. Und die sind voll auf diesem Kurs. Und das hat eben dazu geführt, dass zum Beispiel gegenüber der Ukraine 2200 NGOs aufgebaut wurden, finanziert durch die National Endowment for Democracy, Die haben alleine da pro Monat oder ich weiß nicht genau, also jedenfalls hunderte von Millionen Geld reingepumpt, um praktisch Aktivisten zu rekrutieren, die auf der Basis ihres antirussischen Profils rekrutiert wurden. Und das hat dann 2004 zu der Orangenen Revolution geführt, die Timoschenko an die Macht brachte. Die war sehr inkompetent, dann ist das auseinandergefallen. Und jetzt war eben die Idee, dass man praktisch die NATO-Ostausweitung und die EU-Ostausweitung bis an die Grenzen Russlands voranbringt. Dabei muss man sich erinnern, dass als es damals, als die Sowjetunion sich auflöste, da gab es eine Zusage des Westens, dass es keine Ostausweitung der NATO geben würde. Das war ein Versprechen, das wurde gegeben, Kohl und Genscher. Gorbatschow sprach damals vom Europäischen Haus, in dem natürlich Russland auch eine Wohnung hätte oder ein Zimmer hätte. Da war nie die Rede davon, dass Russland immer ausgeschlossen blieb, sondern es war im Grunde dann Schritt für Schritt eben diese Idee, also zum Beispiel alle Verträge wurden ohne Russland gemacht. Dazu gab es überhaupt keine Notwendigkeit. Also Putin hat mehrfach Angebote gemacht und nicht nur Putin. Putin hat angeboten, eine Eurasische Union von Lissabon bis Vladivostok. Da wurde nicht mal geantwortet drauf. Die verschiedenen russischen Verteidigungsexperten haben mehrfach eine gemeinsame Raketenabwehr vorgeschlagen. Das wurde auch einfach ignoriert. Und stattdessen hat man eben diese Einkreisungspolitik gemacht, eben verbunden mit einer Veränderung der Militärdoktrin. Also wenn in den 80er Jahren noch die Mutual Assured Destruction Doktrin da war, also die Idee, dass man Atomwaffen überhaupt nicht einsetzen kann, weil sie zur gegenseitigen völligen Vernichtung führen, weil ein Atomkrieg niemand überlebt. Das war damals die anerkannte Idee. Und das hat man eben sukzessive geändert durch eine Erstschlagdoktrin. Also das Raketenabwehrsystem, das die USA in Polen und Rumänien und Spanien inzwischen aufgebaut haben, hat die Idee, dass es möglich wäre, die Zweitschlagkapazitäten Russlands zu eliminieren. Durch moderne Technologie, durch Cyberwar, durch schnelle Ausschalten der Kommando- und Kontrollfunktion. Und das Gleiche gilt für eine andere Doktrin, die heißt Prompt Global Strike. Das ist also auch die Idee, dass man praktisch mit modernen Technologien quasi ICBMs umrüstet mit konventionellen Waffen und damit im Grunde die Kapazitäten eines Gegners ausschaltet. Dasselbe gilt gegenüber China mit der sogenannten Air Sea Battle Doktrin, die eben auch die Idee hat, dass man quasi also die Luftverteidigung durchbricht und das gegnerische Potenzial ausschaltet und dann eben einen Krieg gewinnt. Und die Kritiker dieser Doktrinen haben also sehr, auch durchaus in den USA selbst, haben also absolut den Punkt gemacht, dass diese Idee, dass man einen Atomkrieg gewinnen kann, natürlich diesen Krieg befördert und kriegstreibend wirkt, weil natürlich, wenn man die Idee hat, dass nur der, der den ersten Schlag macht, gewinnt, dann ist das natürlich eine Einleitung, nicht zu warten, weil wenn man wartet, ist man der Dumme. Und beide, Russland und China, haben sehr deutlich gemacht, dass sie das nicht akzeptieren, dass sie also absolute Zweitschlagkapazitäten haben. Und überhaupt, diese ganze Idee ist vollkommen wahnsinnig, weil wenn man sich mal überlegt, wie viele Atombomben auf der Welt existieren, in U-Booten, in Jagdflugzeugen, in Cruise Missiles, auf Kriegsschiffen, versteckt in irgendwelchen Bergen, auf mobilen Lastwagen. Also mit anderen Worten, die Idee, dass man so einen Krieg machen könnte und es nicht zum großen Krieg kommt, das sind Verrückte. Also ich bin absolut überzeugt, dass wer im thermonuklearen Zeitalter davon redet, dass man Kriege gewinnen kann, der ist klinisch verrückt. Das sind Leute, die machen am Computer irgendwelche Modelle und planen Dinge, die vollkommen wahnsinnig sind und die wirklich also ja, eigentlich vor ein Kriegsgericht gestellt gehören, weil wer einen Angriffskrieg plant, ist nach dem Nürnberger Prozess ein Kriegsverbrecher. Und nur weil das jetzt Mainstream ist und das niemand sagt, ist es aber trotzdem nicht weniger richtig. So, jetzt kommen wir an einen Punkt, wo im Grunde die Taktik war, durch diese Euromaidan-Bewegung, die einerseits sich zusammensetzt aus normalen Menschen, die Korruption in der Ukraine satt hatten, die es gibt. Und immerhin hat selbst Putin gesagt, er ist in dem Punkt mit den Menschen auf dem Maidan, weil diese Oligarchen in der Ukraine wirklich da ein System von Korruption etabliert hatten. Aber es ist natürlich nicht nur so, dass es jetzt normale Menschen waren, sondern selbst wenn die Demonstration mit friedlichen Personen und Studenten angefangen hat, innerhalb von wenigen Tagen waren das eben auch Nazis. Und wenn wir Nazis sagen, dann meinen wir wirklich Nazis. Nicht Neonazis, sondern richtige Nazis, also alte Nazis. Und zwar geht es zurück auf diese Untergrundorganisation, die in den 40er Jahren sich um Stepan Bandera in der Ukraine gruppierten, die also die Nazi-Invasion mit vorbereitet haben, die dann über 100.000 Menschen umgebracht haben, Juden, Zigeuner, Kommunisten, die aber dann bei Kriegsende nicht bestraft wurden, sondern in gewisser Weise nahtlos von den westlichen Geheimdiensten übernommen wurden. Und zwar von Alan Dulles vom CIA, vom britischen Geheimdienst MI6 und später von der Gehlen-Organisation im BND. Ich habe zufällig heute Morgen, hat mir jemand einen Link geschickt von einer ZDF-Dokumentation, die noch im Internet zu sehen ist. Die kann ich Ihnen nur empfehlen. Da geht es also um die Gladio-Netzwerke, die quasi im Kampf gegen die Sowjetunion im Kalten Krieg quasi Nazi-Netzwerke im Westen benutzt haben für den Fall, dass es zu einem sowjetischen Angriff käme und die man dann als Guerillakämpfer eingesetzt hätte mit Waffendepots und so weiter. Also das ist eine sehr nützliche Dokumentation. Da sind auch ein paar Historiker, die darüber schon Bücher geschrieben haben, die kommen da zu Wort. Also gucken Sie sich das einfach mal an, weil das ist zwar jetzt, die haben nicht diese Ukraine-Seite da mit berücksichtigt, aber es ist sehr nützlich, damit die Leute einen Geschichtsbegriff kriegen, der eben nicht nur aus Schlagzeilen der Bild-Zeitung oder der Tagesschau bestehen, sondern dass es in der Tat unterhalb der Geschichte immer noch so, also das, die offizielle Geschichte ist so der Eisberg, aber dann sind nur 9/10 unterhalb der Meeresoberfläche, die man normalerweise nicht sieht. Und diese Dokumentation ist also sinnvoll, weil es einem also so einen Begriff davon gibt. Dann haben diese Nazis die im Westen zum Teil im Exil operiert, in London, in München. Und die haben dann irgendwann in den 60er Jahren, 70er Jahren angefangen, neue Leute in der Ukraine zu rekrutieren. Und das waren dann die Leute, die dann einige Tage nachdem dieses EU-Assoziierungsabkommen aufgekündigt war, die Gewalttaten angefangen haben, die maskiert waren, die Molotow-Cocktails geworfen haben, die Waffen eingesetzt haben und die aller Wahrscheinlichkeit nach die Snipers waren, also die Scharfschützen, die dann am 22. Februar von den Dächern sowohl die Demonstranten als auch die Polizei erschossen haben und damit den Umsturz erzeugt haben, der dann den von der Frau Nuland ausgesuchten Ministerpräsident Yats, wie sie den interessanterweise nennt, an die Macht gebracht haben. Das heißt, mit einem Coup, mit einem Putsch. Und deshalb ist die Anerkennung dieser Interimregierung in Kiew durch die EU und durch die deutsche Regierung ein völliger krimineller Akt gewesen. Wie kann man jemanden, der durch einen Putsch an die Macht kommt, anerkennen und dann im Nachhinein sagen, wenn eine demokratische Abstimmung auf der Krim stattfindet und die Bevölkerung auf der Krim sagt, wir wollen Teil sein von Russland, das ist dann Völkerrechtsverletzung. Also das ist eine Scheinheiligkeit und Doppelstandard, der wirklich absolut aufhören muss. Die Gefahr war eben, der Plan A war eine Konfrontation mit der Idee, dass Russland kapituliert. Also die Idee war, man bringt den Euromaidan nach Russland, der wird den Putin auch wegputzen und der Putin wird das alles akzeptieren. Und das ist eben nicht passiert, sondern Putin hat sehr richtig gesagt, nein, die erstmal, man muss historisch sehen, dass die Ukraine immer Teil war, jahrhundertelang von Russland. Kiew war mal die Hauptstadt von Russland. Und vor allen Dingen die Bevölkerung auf der Krim ist vorwiegend russisch und versteht sich als russisch. Und wenn dann eine Abstimmung da ist und die beschließen, eben Teil sein zu wollen von Russland, dann ist das vielleicht nicht die optimale Entwicklung, aber es ist mehr völkerrechtlich legitim, als Nazis an die Macht zu putschen in Kiew. So, und jetzt sind wir in einer Situation, wo von den USA, von Briten und der NATO gepusht wird, Eskalation, also mehr Präsenz in Osteuropa, in Polen, in Rumänien, NATO-Truppen, mehr F-16 und andere Kampfflugzeuge nach zu diesen Ländern zu verlagern. Unsere neue Verteidigungsministerin, die so eine Art Schnellfeuergewehr als Mund hat, was losschießt, bevor der Kopf Zeit hatte zu denken. Die hat also so, ja, wir brauchen mehr Präsenz in Polen und so weiter. Die Frau hat keine Ahnung, wovon sie redet, weil wohin soll das führen? Soll das zum Krieg führen? Also es ist eine völlig, also wirklich dumme Intervention. Und natürlich noch dümmer ist, was der Herr Schäuble gesagt hat, mit seinem unsäglichen Vergleich mit Putin und Hitler, was also wirklich nur die Frage ist, was geht im Kopf von solchen Leuten vor? Will er Krieg machen? Warum sagt man sowas, was also wirklich vollkommen unsinnig ist? Und ich denke mal, der Herr Schäuble sollte lieber aufpassen, dass man nicht, wenn man schon um historische Beispiele anfängt, dass man nicht vielleicht auf die Idee kommt, dass er nicht nur ein neuer Brüning ist, sondern auch vielleicht ein neuer Jalmar Schacht. Das könnte man ja auch sagen, wenn man seine Politik gegenüber Griechenland da anschaut. Also der Mann sollte wirklich in den Ruhestand treten und aufhören, sich da so zu exponieren. Auf jeden Fall ist von den USA weiter diese Eskalation und heute treffen sich die NATO-Außenminister, ich glaube in Brüssel, da muss man mal sehen, was die da sich ausdenken. Und wenn das weitergemacht wird, also das ist im Grunde wirklich der Stoff, aus dem Weltkriege passieren. Weil also das Gleiche passiert quasi gegenüber China. Da wird also auch entsprechend gezündet. Also ich will nur kurz erwähnen, das entführte Flugzeug, was von Malaysia nach China fliegen sollte, was verschwunden ist, hat sehr stark den Anstrich von einem neuen 11. September-Anschlag. Weil da waren ja auch Flugzeuge entführt, die dann Pentagon und World Trade Center da angegriffen haben. Und natürlich das unglaubliche Massaker in Kunming, wo also maskierte Personen da Leute mit Macheten abgestochen haben, die wahrscheinlich von der Xinjiang-Region, also die Uiguren, sind. Also mit anderen Worten, es ist praktisch eine Kriegsführung gegenüber Russland und China im Gang. Und deshalb bin ich so extrem froh, dass eben zum ersten Mal, also wirklich seit langer, langer Zeit, von Deutschland ein selbstständiger Impuls kommt. Weil, also normalerweise machen die deutschen Regierungen immer alles, was da vorgegeben wird. Aber offensichtlich sind einige Leute wirklich aufgewacht und sehen, dass die Sanktionen gegen Russland mindestens genauso Deutschland treffen würden, deutsche Arbeitsplätze zerstören, deutsche Industriepotenziale zerstören. Und da muss man natürlich wirklich nochmal, also ich will das mal ganz kurz nur in Erinnerung rufen, dass also die Geschichte der zwei Weltkriege im 20. Jahrhundert eben durchaus der Hintergrund sind, vor dem wir jetzt die Gefahr eines dritten Weltkrieges sehen müssen. Weil was hat zum Ersten Weltkrieg geführt? Es war im Grunde, dass, sag mal, in Deutschland der Bismarck, der ein extrem kluger Staatsmann war und der durch verschiedene diplomatische Verträge quasi eine Friedenssituation also etabliert hat, zum Beispiel durch den Rückversicherungsvertrag mit Russland, dann hat er mit anderen Staaten umfangreiche Abkommen und hat vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, er hat Deutschland innerhalb von wenigen Jahren aus einem Feudalstaat in eine moderne Industrienation verwandelt. Die Leute vergessen, wie das passiert ist. Und ich habe vor einigen Jahren mal mir alle gängigen Bismarck-Biografien angeguckt. Da war kein Wort von den wirklichen Gründen, warum Deutschland zur Industrienation war. Das ist nämlich der Kontakt war, den Bismarck hatte mit den Theorien von Henry C. Carey, dem Wirtschaftsberater von Lincoln. Und er hat dann eben mit Leuten wie Wilhelm von Kardorff, der war der damalige Chef der Industrieverbände, dann im Grunde den Freihandel und die ganze Philosophie der preußischen Junker über Bord geworfen und hat im Grunde durch die bismarckischen Industrie- und Sozialreformen praktisch ein protektionistisches System eingeführt, was den Freihandel beendet hat. Und das hat dazu geführt, dass die Industrie in Deutschland explodiert ist. Das ging dann wurde praktisch durch britische Intrigen Bismarck aus dem Amt gejagt. Und dann war natürlich dann als Folge davon der Ausbau der transsibirischen Eisenbahn. Es sollte damals die Bahn von Berlin nach Bagdad gebaut werden. Und damals entstanden eben in Großbritannien, die damals das britische Empire in gewisser Weise damit die Seemacht dominierten, die Geopolitik. Also zum Beispiel solche Leute wie Helford, Mackinder, Milner, Haushofer später, die eben diese verrückte Geopolitik entwickelten. Das war die Idee, dass eben, wenn sich die eurasische Herzländer entwickeln, dass dann die atlantischen Randländer ins Hintertreffen kommen und dass man eben diese transatlantische Entwicklung verhindern muss. Und es ist also wohl dokumentiert von uns, dass der Prinz von Wales, der später der Edward der Siebte wurde, die 25 Jahre zwischen Bismarcks Entlassung und dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges benutzt hat, um eine Allianz gegen Deutschland zustande zu bringen nach der anderen. Das war die Entente Cordiale, die Triple Entente. Das war der Krieg von Russland von Japan gegen Russland 1905 und natürlich die Balkankriege, sodass dann quasi die Schüsse von Sarajevo mehr oder weniger der zufällige Auslöser war, der zum Ersten Weltkrieg führte. Der Versailler Vertrag setzte die Kriegsschuld Deutschlands voraus, also die alleinige Kriegsschuld, was also wirklich vollkommen falsch war, und bestand auf Bedingungen, die die deutsche wirtschaftliche Entwicklung für 100 Jahre oder mehr verhindern sollten. Das hat der Walter Rathenauer versucht, durch den Rapallo-Vertrag zu umgehen, also eine verstärkte wirtschaftliche Kooperation von Deutschland und Russland. Alle Leute, die den Rapallo-Vertrag unterschrieben hatten, waren innerhalb von einem Jahr tot, einschließlich Walter Rathenau. Dann war natürlich den Leuten, die Mein Kampf gelesen hatten, klar, dass wenn Hitler an die Macht kommt, dass dann ein Krieg zwischen Russland und Deutschland unvermeidbar sein würde. Und das war auch der Grund, warum zum Beispiel Hitler ja bekanntermaßen von London und der Wall Street finanziert wurde. Montague Norman, der Chef der Bank von England, und natürlich Prescott Bush, Averell Harriman. Prescott Bush war der Großvater von Bush Junior. Und natürlich hatte das dann den Effekt, dass Russland, dass Hitler an die Macht kam und dann aber nicht nach den Plänen seiner Unterstützer nur Russland angegriffen hätte, sondern als erstes die Westfront eröffnete. Und dann natürlich der Morgenthau-Plan sollte Deutschland wieder runterhalten. Das ist dann nur durch den Beginn des Kalten Krieges geändert worden, durch den Marshall-Plan. So, und jetzt haben wir eine Situation, wo im Grunde Deutschland wieder Ziel ist dieser angloamerikanischen Kriegspolitik, beziehungsweise der Sanktionen, die, wenn sie weiter eskalieren, zu einem Krieg führen würden. Und deshalb kann ich nur sagen, helfen Sie uns mit in diesem Wahlkampf, dafür zu sorgen, dass wir in Deutschland wirklich eine absolute Widerstandsbewegung kriegen gegen die Sanktionen, gegen die Eskalation der Konfrontation mit Russland, weil das zum Dritten Weltkrieg führen würde. Und wir müssen wirklich diese Politik stoppen. Wir brauchen in der deutschen Bevölkerung eine breite Diskussion darum. Es kann nicht sein, dass wir wieder auf einen Weltkrieg zusteuern oder mit reingerissen werden und es gibt keine öffentliche Debatte. Also ich kann nur sagen, unser Ziel muss sein, die nächsten 8 Wochen dafür zu sorgen, dass eine ganz klare positive Politik gegenüber Russland und China, was in einer Hinsicht jetzt schon angefangen hat, aber vor allen Dingen auch gegen Russland, an die Stelle dieser Konfrontation kommt. Okay, das ist die Gefahr und die negative Seite. Aber wie gesagt, es ist praktisch so, die Alternative ist eigentlich schon also vorbereitet. Ich hatte vorhin gesagt, dass wir, als die Sowjetunion sich auflöste, dieses Programm der Eurasischen Landbrücke vorgeschlagen haben. Ich weiß nicht, ob wir hier diese Karte drin haben. Ja, genau. Das ist praktisch, das war unser Plan. Hier sieht man das vielleicht, ich kann es mal rumgeben. Wir haben also gesagt, die alte sibirische Eisenbahn muss als praktisch Linie eines neuen Korridors werden, die alte Seidenstraße. Und dann haben wir natürlich zum Beispiel ein Zweig dieser alten Seidenstraße ginge dann von Iran nach Indien bis nach Indonesien, ein anderer über die Türkei nach Europa, dann natürlich die Entwicklung über die Beringstraße nach Kanada, Alaska und natürlich die Entwicklung Afrikas. Also wir haben dann zunächst mal dieses Programm vorgeschlagen und haben Konferenzen gemacht, Seminare, also überall, alle europäischen und amerikanischen Städte, Moskau, Delhi, Beijing. Ich persönlich war 1996 bei einer Konferenz in Beijing als Rednerin zu diesem Programm, bei einer großen Konferenz mit 34 Nationen. Und naja, wir haben das dann immer weiter entwickelt, eben zu einer Weltlandbrücke. Das heißt eben nicht nur diese eurasische ökonomische Kooperation, sondern eben jetzt praktisch mit einem großen Infrastrukturprogramm für Nordamerika, das NAWAPA-Programm, also die Idee, dass man das Wasser, was jetzt in Alaska und Kanada ins arktische Meer fließt, durch ein Kanalsystem entlang der Rocky Mountains bis nach Mexiko bringt und damit die Wüsten, die rechts und links von den Rocky Mountains sind, durch Bewässerung aufforsten, Landwirtschaft entwickeln, neue Städte bauen. Und das ist jetzt hochaktuell, weil in Kalifornien und in Texas ist im Augenblick die größte Dürre seit 500 Jahren. Also das ist ein Riesenproblem, wo also Herden sterben, wo also die Landwirtschaft total verkommt. Und deshalb ist natürlich jetzt da so ein Entwicklungsprogramm auf der Basis von Bewässerung und der Schaffung von einem neuen Biosphäre, in dem man praktisch die Wasserkreisläufe eben dazu bringt, mehrfach sich im Zyklus zu entwickeln und nicht gleich abzufließen. Das ist natürlich jetzt wirklich die Lösung für das Problem. Dann hatten wir eben die Idee mit dem Bau des Tunnels unter der Beringstraße, was also schon seit über 100 Jahren immer wieder in die Diskussion kam, was aber jetzt wirklich verbinden würde Alaska mit Sibirien. Und wir haben jetzt die Eurasische Landbrücke eben in gewisser Weise also aktualisiert. Und ein Teil der Programme ist in den letzten 20 Jahren begonnen worden. Und wir machen jetzt gerade ein Crash-Programm, wo wir diese Gesamtkonzeption, also nicht nur einen Ist-Zustand erfassen, also welche Projekte sind jetzt in den letzten 2 Jahrzehnten gebaut worden, sondern vor allen Dingen, wo wir im Grunde sagen, wo muss jetzt der Fokus sein, dass die Weltwirtschaft eben rekonstruiert wird. Wie gesagt, wir haben also in den letzten 23 Jahren, also seit 91, also ich habe es jetzt nicht gezählt, aber bestimmt hunderte von Konferenzen, Seminaren gemacht. Wir haben das überall in alle entsprechenden Industriekreise reingebracht. Und jetzt ist es eben so, dass es auf der Tagesordnung. Und zwar hat der chinesische Staatspräsident Xi Jinping im letzten September auf einer Konferenz in Kasachstan dort eben erklärt, dass der Ausbau der neuen Seidenstraße die strategische Priorität Chinas ist. Und die reden erstmal nur davon, dass diese Seidenstraße, also die alte Seidenstraße war vor 2000 Jahren quasi der Handelsweg, wo mit Schiffen, Kamelen, Eseln, Pferden, Seide, Gewürze und Kultur und Ideen zu einem Austausch zwischen den Nationen führte. Und die Idee ist halt, dass man diese alte Seidenstraße auf moderner Basis, also mit Schnellbahnen, mit moderner Technologie, Pipelines, mit Handelsrouten modernisiert und quasi diese Länder alle entwickelt. Nun, das ist eine ganz fantastische Sache, weil, also Sie müssen sich vorstellen, Europa und die USA sind im Grunde seit 1900, wann war die erste Bush-Administration?
89.
Also im Grunde, ja, das sind jetzt 25 Jahre, also seit einem Vierteljahrhundert mit nur einer kleinen Unterbrechung von Clinton. Und Clinton war ja dann auch in der letzten Phase mehr oder weniger neutralisiert. Aber seit einem Vierteljahrhundert ist Europa und Amerika in einem totalen Kulturpessimismus. Die Leute haben inzwischen ein Amerika-Bild, ja, das besteht aus Bush Senior, es besteht aus Bush Junior, es besteht aus Folter, Guantanamo, aus Drohnenkriegen, aus Coups gegen alle möglichen Länder. Also mit anderen Worten, man hat eigentlich, also vor allen Dingen junge Leute, die in der Zeit geboren sind, haben überhaupt keinen Begriff von Amerika, was anders sein könnte. Also wir haben, nur mal in Klammern, wir haben vor kurzem anlässlich des 50. Jahrestags von Kennedys Ermordung in zwei Städten in Amerika das Requiem von Mozart aufgeführt und haben dann quasi eine halbe Stunde oder so Audio-Ausschnitte von Reden von Kennedy vorgespielt. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, gehen Sie auf unsere Webseite und hören Sie sich das mal an. Das war also Kennedy über die Raumfahrt, über das Apollo-Programm, über die Notwendigkeit, Wasserprogramme zu machen, über die unbegrenzte Fähigkeit des Menschen, alle Probleme durch technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt zu lösen. Also da kommt ein Kulturoptimismus zum Tragen, den haben die Leute vollkommen vergessen. Ja, weil natürlich dieses letzte Vierteljahrhundert gekennzeichnet war von einer immer größeren Spekulation, von grüner Ideologie, von Nullwachstum, und von einem allgemeinen Absturz. Es wird nur noch gespart, es wird zurückgefahren, es wird, also im Grunde, und das ist eben halt wirklich eine völlig andere Situation in Asien. Also ich habe das Glück gehabt, durch glückliche Umstände bin ich 1971 zum ersten Mal nach China gefahren, während der Kulturrevolution. Das war also gerade auf dem Höhepunkt. Und das war sehr, sehr nützlich, weil, also Sie müssen sich vorstellen, ich weiß nicht, wenn Sie kürzlich Bilder gesehen haben von Beijing oder von Shanghai, also diese endlosen Wolkenkratzer und riesengroßen Gebäude, das war nichts dergleichen, sondern Sie hatten auf 100.000 Fahrräder ein Auto. Aller Transport war damals mit Rikschas. Sie hatten entweder Rikschas, die also von Männern und Frauen gezogen oder mit Fahrrad, die total überladen waren. Also wie die das transportiert haben, war ein Wunder. Und sie hatten praktisch ungeteerte Straßen. Also ich bin einmal von Tianjin nach Beijing gefahren mit einem Auto. Da sind die Hühner nur rechts und links weggesprungen. Die Esel sind zur Seite gehüpft. Also es war völlig unentwickelt. Und dann bin ich nach 25 Jahren 1996 zum ersten Mal wieder nach China gefahren. Und es war eine Wahnsinnsentwicklung. Und jetzt, gerade im Februar, war ich zwei Wochen in Beijing und Shanghai. eben wegen dieser neuen Seidenstraße. Und ich kann Ihnen sagen, das Land entwickelt sich wirklich unglaublich. Natürlich haben die am Anfang, als China so gezwungen wurde, zur Billigproduktionsstätte für Europa und für Amerika zu werden, haben die massive Fehler gemacht, weil diese Billigproduktion hatte eben den Preis, dass zum Beispiel bei der Schaffung von Elektronik, also Billigelektronik, Auto, Autoradios und anderen elektronischen Gegenständen, da haben sie einfach die Abwässer in die Erde gelassen, dadurch haben sie eine unheimliche Grundwasserverschmutzung und natürlich jetzt auch ein riesen Smog-Problem. Und das ist natürlich wirklich ein Problem, was sie jetzt korrigieren wollen und auch tun. Aber trotzdem, wenn man mal überlegt, dass also von 1,4 Milliarden Menschen, also über die Hälfte von einem Zustand der totalen Armut auf einen sehr guten Lebensstandard gekommen sind. Also das ist unglaublich. Die Leute essen gut, sie sind harmonisch, sie sind also wirklich in absolut optimistischer Stimmung. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Wenn man hier in Deutschland mit den Menschen spricht, dann sagen sie, ach, man kann ja doch nichts machen. Oder in Griechenland sind die Leute total verzweifelt, weil ihr Land kaputt geht. In Spanien, in Portugal. Während in China die Leute sagen, nö, wir haben so weit entwickelt, wir werden das weiterentwickeln. Und da ist eine total optimistische Herangehensweise. Und auch die Idee, jetzt die Seidenstraße nach Zentralasien weiterzubauen, die sagen, nö, wir werden einfach das, was wir jetzt schon in großen Teilen Chinas gemacht haben, nach Zentralasien bringen. Dann war der chinesische Premierminister Li Keqiang in Bukarest vor 2-3 Monaten, hat sich dort mit 16 Staatschefs von Ost- und Zentraleuropa getroffen. Und die haben dort gesagt, ja, wir wollen jetzt die Schnellbahnen, die wir in China haben, in Osteuropa bauen. Die EU ist dazu natürlich nicht in der Lage. Also brauchen wir Chinesen, die nach Osteuropa kommen und dort Schnellbahnen bauen. Und ich kann Ihnen versichern, ich bin also von Beijing nach Shanghai gefahren mit einer chinesischen Schnellbahn. Die fuhr 305 Kilometer, aber so glatt und so ruhig. Also man hat nichts gehört, man hätte ein volles Wasserglas hinstellen können, da wäre nicht ein Tropfen ausgelaufen, weil total ruhig und das alles mit chinesischer Technologie. Dann bin ich auch mit dem Transrapid gefahren von Shanghai nach Pudong zum Flughafen. Das ist ja das wunderbare Schnellbahnsystem auf der Basis von Magnetbahnen, was wir in Deutschland nicht in der Lage waren zu bauen, nicht mal diese lächerlichen 2 Kilometer von München zum Flughafen von München. Und das hat China gebaut und das funktioniert fantastisch. Und das ist halt jetzt wirklich sehr, sehr gut, weil jetzt ist praktisch der Xi Jinping war in Frankreich und in Deutschland und hat praktisch mit beiden Ländern umfangreiche Wirtschaftskooperationsverträge gemacht. Ich glaube mit Frankreich insgesamt 25 Milliarden Euro an Kooperation in Deutschland, ein sehr umfangreiches Spektrum, also alles von Auto bis also alle möglichen anderen Bereiche, aber vielleicht noch wichtiger, dieser strategische Partnerschaftsvertrag, wo sie eben sagen, dass sie ab sofort auch bei Sicherheitsfragen, bei der Konfliktlösung von Ukraine, von Syrien, Iran und anderen Krisenherden zusammenarbeiten wollen. Und das ist natürlich wirklich, wirklich sehr gut, weil, also ich glaube, Deutschland hat einen Export von 70 Milliarden und Import fast genauso. Also es ist ein riesengroßer Faktor. Und natürlich, China ist nicht expansionistisch. Also die haben eine sehr große Sorgfalt darauf gelegt, eben, dass die Länder, mit denen sie diese Seidenstraße bauen wollen, in Zentralasien, dass die nicht das Gefühl kriegen, dass China sie da irgendwie überrumpelt, sondern dass wirklich die souveräne Entscheidung der Länder da zum Tragen kommt. Und das ist natürlich wirklich der Beginn. Also die Frage ist ja, wie können wir aus einer Situation, wo die Menschheit am Rande der Selbstauslöschung ist, weil wenn es zu einem Atomkrieg kommt, dann ist niemand übrig. Weil wir haben diesen Film produziert, wie ein Atomkrieg ablaufen würde, einfach um die Leute auch wach zu rütteln, dass wir im Zeitalter von Atomwaffen nie mehr Krieg als Lösung nehmen können und auch keine Eskalation, weil das das Spiel mit dem kollektiven Selbstmord ist. Und deshalb müssen wir unbedingt in die nächste Phase der Evolution der Menschheit kommen, und zwar ganz bewusst. Das heißt, wir müssen die Idee der Konfrontation ersetzen durch die gemeinsamen Ziele der Menschheit. Und natürlich ist die wichtigste Sache, dass wir diesen Kollaps des transatlantischen Finanzsystems überwinden müssen. Und da ist natürlich unsere Idee, dass wir die Casino-Ökonomie ein für alle Mal beenden müssen. Und wir wollen deshalb durch ein Trennbankensystem in der Tradition von Franklin D. Roosevelt, also einem Glass-Steagall-Gesetz, einfach die Geschäftsbanken und die Investmentbanken trennen, keine Steuergelder mehr für Zocker und kein Zugriff der Investmentbanker auf die Konten der Geschäftsbanken und Sparkassen. Wenn man diese Trennungslinie zieht und verhindert, dass es weiterhin Liquiditätspumperei gibt für diese Zockerschulden, dann müssen diese Banken aller Voraussicht nach Insolvenz anmelden und schließen. Und das ist gut. Wir wollen die Wall Street schließen und die City of London ebenso. Und dann müssen wir natürlich als nächsten Schritt ein Kreditsystem an die Stelle rücken. Das heißt, wir müssen im Grunde die Rolle von Geld, die wirklich ein Popanz geworden ist. Und der Papst Franziskus hat das ja neulich praktisch gesagt, dass eben wir in einem Wirtschaftssystem leben, das tötet. Also wo das sechste Gebot, du darfst nicht töten, auch auf die Wirtschaft anzuwenden ist. Eine Wirtschaftspolitik, die Leute umbringt. Dieses Wirtschaftssystem muss ersetzt werden und die Rolle von Geld muss wirklich reduziert werden, weil dieses goldene Kalb oder das neue goldene Kalb, um das die Leute herumtanzen, das muss ein für alle Mal in den Zoo und in Hintergittern und nur noch als Museumsstück
einschmelzen.
Einschmelzen oder zu Schmuck verarbeiten oder sonst was tun. Auf jeden Fall muss das wirklich beendet werden. Und deshalb ist die Idee eines Kreditsystems wirklich der nächste Schritt. Weil wenn wir diese Gesamtprojekte, also wir haben diese neue Seidenstraße, das North America Water Management Programm für die Bewässerung von Nordamerika, dann der Ausbau des Tunnels unter der Beringstraße, die verschiedenen Projekte der Eurasischen Landbrücke, das sind ja nicht nur Transportlinien, sondern zum Beispiel Wasser. Wir wollen die Wüsten begrünen, wir wollen Flusssysteme umlenken, also zum Beispiel die zwei sibirischen Flüsse Ob und Irtusch, die sollen also nicht in den arktischen Meer abfließen, sondern die werden durch eine Pumpstation hochgepumpt und fließen dann in die gegenteilige Richtung in den Aralsee. Damit wird ganz Zentralasien bewässert. Dann haben wir die Idee von der Nutzung von Aquiföhren, um die gesamte Region von der atlantischen Küste Afrikas über die Sahelzone, die Sahara bis zur saudi-arabischen Halbinsel, Iran bis nach China. Das ist ja ein riesengroßer Wüstenstreifen. Der muss eben bewässert werden, auch durch die friedliche Nutzung der Kernenergie, Entwässerung, Entsalzung von großen Mengen von Meereswasser und überhaupt, dass wir im Grunde diese ganze Region von Kaukasus bis zum Golf, von Afghanistan bis zum Mittelmeer, das ist jetzt eine Region, die zerrüttet ist durch Terrorismus, Al-Qaida, Al-Nusra, Drogenproduktion, dass wir diese ganze Region als Teil der Eurasischen Landbrücke wirtschaftlich entwickeln und damit im Grunde einen Anreiz schaffen für die Menschen, die jetzt Terroristen sind und das vielleicht nur tun, weil sie damit Geld kriegen, wie wir da einen Anreiz schaffen, dass das eine wirkliche Entwicklung wird. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil gerade hat in Moskau eine Konferenz stattgefunden. Ich meine, der Wahnsinn war ja, dass bei dem letzten G8-Gipfel Russland quasi rausgeworfen worden ist und damit eben der geplante G8-Gipfel in Sotschi nicht stattfindet. Und das ist wirklich sehr, sehr bezeichnend, weil was Russland bei diesem Gipfel in Sotschi auf die Tagesordnung bringen wollte, war ein Plan von dem russischen Antidrogenzar Viktor Ivanov, der eben genau dieses Programm für Afghanistan vorschlagen wollte, dass nämlich alle Nachbarn bei der wirtschaftlichen Entwicklung Afghanistans zusammenarbeiten und wirtschaftlich Afghanistan industrialisieren durch eine Elektrifizierung. Also nicht nur so ein paar angepasste Technologien, sondern wirklich genau, wie praktisch Russland unter Stalin und Lenin elektrifiziert wurde oder wie zum Beispiel durch die Tennessee Valley Authority in den 30er Jahren Roosevelt große Teile Amerikas durch eine Elektrifizierung überhaupt industrialisiert hat. Dass man das in Afghanistan macht, das heißt wirkliche wirtschaftliche Entwicklung, wirklichen wirtschaftlichen Aufbau und damit im Grunde einen Anreiz für den Frieden zu schaffen. Das wollte Russland auf dem Sotschi G8-Gipfel eigentlich vorschlagen. Dadurch, dass sie jetzt aus der G8 rausgeflogen sind, hat der Westen diese Kooperation auch aufgekündigt und sagt, wir arbeiten nicht mehr zusammen mit Russland in all diesen Punkten. Und das ist natürlich der Punkt, wenn man weiß, dass in Afghanistan in den 13 Jahren, wo die NATO dort war, sich der Heroinanbau 40 Mal vergrößert hat. 40 Mal. Und es ist bekannt, dass dieses Drogengeld nicht nur benutzt wird für die Finanzierung des Terrorismus, sondern eben auch eine ganz wichtige Quelle war, die seit dem Ausbruch der Finanzkrise das marode Bankensystem weiter mit Liquidität versorgt hat. Dann ist auch klar, warum gewisse Kreise diese Kooperation überhaupt nicht wollen. Aber es hat stattdessen in Moskau am 25. März eine sehr wichtige Konferenz stattgefunden mit über 100 Experten aus, ich glaube, 27 Ländern, die genau das beschlossen haben, dass diese Pest des internationalen Drogenanbaus und damit der Finanzierungsquelle für Terrorismus, dass das bekämpft werden muss. Und das schlagen wir eben absolut vor. Und dafür müssen wir auch kämpfen, dass zum Beispiel Deutschland da voll mitmacht. Weil Deutschland könnte eine ganz wichtige Rolle spielen bei der Industrialisierung, nicht nur von Afghanistan, sondern eben auch von der Gesamtregion. Und ich würde wirklich sagen, also wir haben eine unglaubliche Chance, weil ich meine, wir haben eigentlich alles, was nötig ist. Wir haben eine Zukunftsperspektive. Wir können im Grunde innerhalb von wenigen Jahrzehnten die Welt wirklich transformieren, also zum Beispiel Afrika zu entwickeln, als gemeinsame Mission von unabhängigen europäischen souveränen Staaten. Wir brauchen keine EU-Bürokratie, die nur dazu führt, dass die Küstenwachen verstärkt werden, damit die afrikanischen Flüchtlinge hier nicht übers Mittelmeer kommen, sondern dieses Geld sollten wir lieber nutzen, Afrika wirklich zu entwickeln. Die Menschen, die jetzt vor Hunger und Krieg versuchen zu fliehen, die würden wesentlich lieber in Afrika bleiben, wenn es dort neue Städte gäbe, neue Landwirtschaft, neue Straßen, also überhaupt eine Perspektive. Wir können doch nicht immer denken, wir könnten um Europa ein Limes ziehen. Also ich meine, es ist für uns eine moralische Aufgabe, dass Europa gemeinsam den afrikanischen Kontinent entwickelt. Beziehungsweise, dass wir mit den afrikanischen Staaten so zusammenarbeiten, dass die in 5 Jahren, in 10 Jahren wirklich diese Armut überwunden haben und dann wirklich anfangen können, eine Entwicklung auf dem ganzen Kontinent zu machen, der im Grunde in einigen Jahren einen vergleichbaren Lebensstandard für Afrikaner erzeugt, wie den wir heute haben. Also die Idee, dass Afrika für immer rückständig bleiben soll, ist nicht akzeptabel. Und ich meine, das ist eben etwas, was wir machen können. Die Eurasische Landbrücke oder die neue Seidenstraße ist nicht nur ein Konzept für Eurasien oder für Europa, sondern es ist vor allen Dingen auch ein Konzept, wie wir die gesamte Welt in einen menschenwürdigen Zustand verwandeln. Und wir sind heute an einem Punkt, wo wir entweder die nächste Stufe der Evolution bewusst anfangen, dass wir zum Beispiel die Idee der Konfliktlösung durch Kriege ad acta legen, für immer. Es gibt kein Problem, was man nicht durch Verhandlungen, durch Diplomatie lösen kann. Und vor allen Dingen, wir brauchen eine Perspektive für die Gestaltung der Zukunft. Die menschliche Gattung hat sich in kürzester Zeit entwickelt von Jägern und Sammlern. Wir waren vor 10.000 Jahren Jäger und Sammler, die, wenn wir auf der Stufe geblieben wären, irgendwann ausgestorben wäre, weil wir alle Bären und alle Kaninchen verspeist hätten und dann wäre es also zu einem Zusammenbruch gekommen. Das ist eben nicht passiert, weil der Mensch ist das einzige Lebewesen, das kognitive Fähigkeiten hat und immer wieder durch neue technologische und wissenschaftliche Erkenntnisse die Lebensgrundlagen der Menschen verbessern kann. Der nächste Schritt war die Entwicklung der Landwirtschaft, die Domestizierung von Tieren als Vieh, die Entwicklung von fossilen Energieträgern, die Entwicklung der Dampfmaschine, die Entwicklung im Grunde immer höherer Energieflussdichten, die eben auch eine höhere Bevölkerungszahl ermöglicht haben und die in längeren Lebenserwartungen, höheren Lebensstandard. Und es gibt keinen einzigen Grund, warum der Mensch nicht auf diesem Weg fortschreiten kann, weil nämlich die Frage des Lebens oder die Identität des Lebens ist das Entwicklungsgesetz des Universums. Und dieses Gesetz entwickelt sich antientropisch und nicht in einem geschlossenen System, wie die Grünen behaupten. Unsere Erde ist ein kleiner Planet in einem großen Sonnensystem, in einer noch größeren Galaxie, die auch nur eine ist von einigen Milliarden Galaxien. Und die Entwicklungsgesetze dieses Universums, was die Inder kosmische Ordnung nennen, das müssen wir zur Grundlage machen der Ereignisse in der Politik und in der Wirtschaftspolitik. Das ist das, was der Nikolaus von Kues im 15. Jahrhundert schon gesagt hat, dass es eben eine Koinzidenz gibt von Makrokosmos und Mikrokosmos. Und der Beweis ist sehr, sehr einfach, dass nämlich eine kreative Idee, die ein Mensch sich macht über ein Prinzip des Universums, eine Idee, die kann man nicht wiegen, die kann man nicht messen, die ist immateriell. Und trotzdem hat diese Idee, wenn sie eine richtige Idee ist, die Kraft, das physische Universum zu verändern. Und zum Beispiel zum Mars zu fliegen mit der Curiosity oder mit dem Mondhasen auf den Mond, wie die Chinesen. Und die eben jetzt vorhaben, das Helium-3 auf dem Mond abzubauen für die zukünftige Kernfusionsökonomie hier auf der Erde. Und wenn wir das schaffen, wenn wir zum Beispiel die Kernfusion jetzt als Crash-Programm entwickeln, die wir dann vielleicht in 10 Jahren als Energiequelle haben können, eine Energiequelle, die unbegrenzt ist, die inhärent sicher ist, weil wir einfach die Prozesse der Fusion von Atomkernen, die auf der Sonne stattfinden, lernen, auf der Erde nutzbar zu machen, dann haben wir das Energieproblem gelöst für wahrscheinlich Zehntausende von Jahren. Wir haben das Rohstoffproblem gelöst, weil wir dann in gewisser Weise allen Abfall, einschließlich von radioaktivem Abfall, in Isotopen verwandeln können und zu neuen Rohstoffen zusammenbauen. Und wir können anfangen, das Zeitalter der Menschheit, wo die Menschen noch so unterteilt waren, ein paar Privilegierte, die ihren Geist entwickeln konnten und die Masse der Bevölkerung blieb rückständig und dumm, dass wir das überwinden und durch ein allgemeines humanistisches Erziehungskonzept das kreative Potenzial, was in jedem Menschen angelegt ist, auch entwickeln. Weil, also ich persönlich bin der Meinung, wir sind in der Embryonalphase der Menschheit. Also wir sind vielleicht als Gattung gerade mal so, ja, in den Geburtswehen oder weiß nicht genau. Also jedenfalls, wir sind noch nicht das Potenzial, was wir sein können. Also wenn man jedem Kind auf diesem Planeten ein vernünftiges Elternhaus ermöglicht, eine Erziehung, die nach Humboldtschen Kriterien alle Fähigkeiten entwickelt, die in diesen Kindern angelegt sind. Jedes Kind kann singen lernen, kann ein Instrument lernen, lernt naturwissenschaftliche Experimente zu machen, hat eine Freude an der Schöpferkraft, weil er das im Spiel und in der Schule automatisch mitbekommt. Diese Kinder werden nicht kaputt sein und Drogen nehmen und die werden nicht sich gegenseitig die Köpfe einhauen oder Pornos drehen, wie es heute also leider sehr, sehr verbreitet ist. Sondern wir können im Grunde eine Renaissance machen. Eine Renaissance, die im Grunde die also Menschheit voranbringen wird und Ich meine, es wird nie wieder einen zweiten Schiller geben oder einen zweiten Beethoven. Aber die Freiheitsgrade im Bereich des Genies sind unendlich. Und wir haben wahrscheinlich noch nicht mal eine Ahnung, was alles möglich sein wird, wenn die Menschen sich entwickeln. Weil das kostbarste Gut, was wir auf der Welt haben, sind Menschen. Also jeder Mensch, der neu geboren wird, ist potenziell ein neuer Beethoven. Eben nicht ein nächster Beethoven, sondern einfach ein neues Genie, was vollkommen Neues schaffen kann. Und je mehr solche Menschen wir haben, desto besser. Und ich glaube, dass wenn wir dieses neue Paradigma, das im Grunde wirklich also die Kriterien von Naturwissenschaft, von klassischer Kunst, das heißt von nachvollziehbaren universellen Prinzipien, wenn das das neue Paradigma bestimmt, also ich glaube, dass dann auch das zwischenmenschliche Zusammenleben völlig anders wird. Also dass wir im Grunde Menschen werden. Und ich denke mal, ich habe also lange gedacht, der Schiller war ja Ende des 18. Jahrhunderts überzeugt, dass das Zeitalter der Vernunft angebrochen wäre. Also bis 1789 war er absolut davon überzeugt. Dann habe ich lange Zeit gedacht, habe gesagt, vielleicht hat er das wirklich, war zu optimistisch. Aber dann ist mir irgendwann klar geworden, dass der Grund, warum das damals nicht klappen konnte, das war ja vor der industriellen Revolution. Man konnte damals das Zeitalter der Vernunft gar nicht entwickeln. Aber durch die wissenschaftlichen und technologischen Erfindungen, durch die Arbeit von Leuten wie Einstein, Vernadsky, Planck und natürlich, dass wir jetzt tatsächlich mit höheren Energieflussdichten im Grunde menschenwürdige Bedingungen für alle Menschen auf diesem Planeten schaffen können, da ist das Zeitalter der Vernunft absolut denkbar. Und ich denke, dass das die einzige Form ist, die der Menschenwürde angemessen ist. Und ich hoffe, dass jetzt der Anblick der totalen Katastrophe, die sein könnte, eben mit einer Entwicklung zum Krieg und einem Kollaps, dass genügend Menschen wirklich jetzt wach werden und aus diesem Anblick des potenziellen Chaos und der Katastrophe die Energien frei werden, wirklich für eine menschlichere Zukunft sich einzusetzen. Und das bedeutet, dass wir wirklich in Deutschland die Schätze, die wir hier haben und die dankenswerterweise jetzt vom chinesischen Staatspräsidenten in Erinnerung gerufen worden sind, dass wir nämlich Musik haben von Bach über Beethoven zu Schumann und dass wir Dichter haben wie Lessing und Schiller und Heine, dass die Chinesen uns in gewisser Weise erinnern, was wir alles hier für Schätze haben. Und dass wir die einfach nur einbringen müssen und dann können wir wirklich eine menschlichere Zukunft bauen.